Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Bis 20 vor 7 für Sie am Mikrofon, Daniel Heinrich. Guten Abend. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt immer weiter hierzulande. In Bayern ist die Lage so dramatisch, dass Intensivpatienten auch heute wieder unter anderem nach Nordrhein-Westfalen ausgeflogen wurden. Angesichts der Lage unterstrich der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, heute erneut die Bedeutung der Impfung.
Das ist der einzige Weg aus dieser Pandemie heraus. Insofern ist also wirklich wichtig, dass wir so viele Menschen wie möglich impfen.
Lothar Wieler. Olaf Scholz war heute bei den Jusos zu Gast. Ziel: Werben für die Ampel. Kein ganz einfacher Termin. Wirklich Feuer und Flamme ist man bei der Parteijugend nicht. Dies gilt auch für die grüne Jugend, deren Delegierten heute in Berlin in Teilen zusammenkamen. Fazit: Euphorie für die Ampel sieht anders aus. Auch darum geht es in diesen Informationen am Abend, in denen wir auch an Stephen Sondheim erinnern. Der legendäre Musical-Komponist ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Am Anschluss an diese Sendung folgt um 20 vor 7 wie immer der Hintergrundthema heute auf dem Prüfstand das Fach Religion an staatlichen Schulen in Deutschland. Wir beginnen auch in Deutschland. Auch heute bestimmt die Corona-Pandemie wieder die Nachrichtenlage. Die Nationale Akademie der Wissenschaften fordert ein sofortiges Gegensteuern, auch wegen der neuen Coronavirus-Variante Omikron. Theo Gers berichtet.
Die gestern neu aufgetauchte Virusvariante Omikron ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in Deutschland schon angekommen. Das twitterte um kurz vor 10 am Vormittag der hessische Sozialminister Kai Klose. Bei einem Reisenden, der nicht erst gestern oder heute, sondern schon vor 6 Tagen aus Südafrika nach Frankfurt zurückgeflogen war, wurden gestern Nacht mehrere für Omikron typische Mutationen gefunden. Die Person, die vollständig geimpft war, wurde häuslich isoliert. Die vollständige Sequenzierung der Probe läuft noch. Diese Meldung erhöht noch einmal die ohnehin wachsenden Pandemiesorgen. Denn
es ist nichts schlimmer, als eine besonders gefährliche Variante in eine laufende Welle hineinzubekommen,
weiß Karl Lauterbach. Der SPD-Gesundheitsexperte mahnte schon gestern Abend zur Eile. Dabei wird noch untersucht, wie gefährlich und wie ansteckend die neue Variante tatsächlich ist. In und um Johannesburg in Südafrika hat Omikron die Delta-Variante schnell verdrängt, erklärt die Virologin Ulrike Protzer am Morgen im Deutschlandfunk. Und dann folgt die viele Menschen bewegende Frage, ob ihr jetziger Impfstatus aus zweimaliger Grundimpfung oder sogar schon geboostert auch diese Virusvariante abwehren könne. Protzers Antwort:
Wenn ich frisch nach einer Impfung bin, dann habe ich sehr hohe Antikörper. Dann reicht es aus, um auch Variante-Viren wegzuneutralisieren. Mhm. Wenn meine Impfung eine Weile her ist, dann sinken diese Antikörpertiter ab. Und dann brauche ich eine Auffrischimpfung, in unserem Fall hier jetzt eine Drittimpfung, die mein Immunsystem wieder so richtig hochpusht. Und dann, davon gehen wir eigentlich alle aus, sollte das wieder ausreichen.
Die neue Variante ruft auch die Leopoldina auf den Plan. Omikron mache schnelles Handeln und schärfere Maßnahmen jetzt noch dringlicher als sowieso schon, schreibt die Nationale Akademie der Wissenschaften in einer Ad-hoc-Stellungnahme, die sich wie ein Brandbrief liest. Die Wissenschaftler verlangen umfassende Kontaktbeschränkungen, und zwar ab Beginn der kommenden Woche für, Zitat, wenige Wochen, was die Möglichkeit offen ließe, Weihnachten wieder zu lockern. So ein Lockdown müsse es zumindest in den besonders betroffenen Regionen geben. Ausdrücklich sollen diese Beschränkungen nicht nur für Ungeimpfte, sondern auch für Geimpfte und Genesene gelten, die in diesem Lockdown eine Auffrischungsimpfung erhalten müssen. Verlangt wird ferner eine Impfpflicht auch für Ärzte und nicht nur für Pflegekräfte, sowie die Vorbereitung einer allgemeinen Impfpflicht. Um das Tempo beim Boostern zu erhöhen, müssten auch Apotheker, Zahnärzte oder Hebammen mit eingespannt werden. Tatsächlich erhöht sich das Impftempo wieder, auch bei den so wichtigen Erstimpfungen, berichtet noch Gesundheitsminister Jens Spahn am Nachmittag.
Wir haben jetzt in dieser Woche 450.000 Erstimpfungen wieder gehabt. Das ist über 0,5% der Deutschen, der Bevölkerung, die sich jetzt dann doch für eine Impfung entschieden haben. Das reicht noch nicht, aber es wächst wieder an.
Doch es mehren sich die Klagen von Ärzten, die in den kommenden Tagen deutlich weniger Impfdosen geliefert bekommen, als sie bestellt haben. Es brauche eben seine Zeit, plötzlich wieder Millionen Impfdosen auszuliefern. So erklärt Spahn das Problem. Aber das werde man in den Griff bekommen. Und Sorgen vor einem Impfstoffmangel seien unbegründet, auch für den Fall, dass der Impfstoff an die Omikron-Variante angepasst werden müsse, so Jens Spahn.
Wir haben mal über die Europäische Union gemeinsam ja für 2022 und 2023 auch schon bestellt, ohne genau zu wissen, welche Variante, welche Anpassung, sowohl bei BioNTech, Pfizer wie mit anderen Herstellern, 2 Milliarden Dosen für diese 2 Jahre. Das ist nochmal genug, um Europa fast 5-mal zu impfen, um eben dann, wenn eine Variante auftaucht, auch wirklich schnell agieren zu können und Produktionskapazitäten zu haben, wenn man den Impfstoff anpassen müsste.
Theo Geers berichtete, wie vernetzt die Welt ist, wie schnell es geht mit der Verbreitung des Virus, wird auch heute wieder einmal deutlich. Macht auch die neue Variante des Coronavirus klar und keine Ausnahme. Auch aus unserer Sicht am anderen Ende der Welt ist nämlich in Hongkong inzwischen 2 Fälle der Omikron-Variante aufgetaucht. Benjamin Eisel berichtet.
Das mutierte Virus ist offensichtlich von einem Mann aus Südafrika in die chinesische Sonderverwaltungsregion eingeschleppt worden. Der Mann war in Hotelquarantäne und wurde wenige Tage nach seiner Ankunft in Hongkong positiv auf Corona getestet. Bei seiner Einreise am 11. November waren die PCR-Tests noch negativ. Was die Behörden besonders beunruhigt, offensichtlich steckte der Mann einen weiteren Menschen an, der sich im Zimmer gegenüber in Quarantäne befand. Die 62-jährige Person war nach Angaben der Zeitung South China Morning Post aus Kanada eingereist und wurde 5 Tage nach dem Mann aus Südafrika positiv auf das Coronavirus getestet, ebenfalls in der neuen Omikron-Variante. Beide Patienten waren den Angaben zufolge vollständig geimpft und weisen offenbar eine sehr hohe Viruslast auf. Ben Cowling von der Universität Hongkong geht davon aus, dass das Virus in der chinesischen Sonderverwaltungsregion so schnell entdeckt wurde, weil dort sehr viel getestet wird.
The chances are that this virus has traveled to many other parts of the world, and maybe those other places haven't yet realized it or haven't yet recognized it. In Hong Kong we're doing a lot more testing in travelers.
Vermutlich sei die Mutation schon in vielen Teilen der Welt angekommen. Die Menschen wüssten nur noch nichts davon, sagte der Epidemiologe der Nachrichtenagentur Reuters. Der Mann, der aus Südafrika kam, soll eine Maske mit einem Ventil getragen haben, wenn er beispielsweise die Tür geöffnet hat, um sein Essen ins Zimmer zu holen. Diese Masken werden nun in Hongkong in Quarantänehotels verboten, weil sie die ausgeatmete Luft ungefiltert ausstoßen. Als Vorsichtsmaßnahme haben die Gesundheitsbehörden alle anderen Gäste des Hotels in eine staatliche Quarantäneeinrichtung gebracht. Weitere Fälle mit der Omikron-Variante sind in Hongkong bisher nicht bekannt. Die chinesische Sonderverwaltungsregion betreibt eine strikte Null-Covid-Politik. Die Quarantäne ist besonders streng. Man darf sein Hotelzimmer nach Einreise mehrere Wochen nicht verlassen. Lokal übertragene Infektionen gibt es deshalb nur sehr wenige. Wenn es Corona-Fälle gibt, kommen diese meist aus dem Ausland. Finanzmärkte weltweit haben auf die Nachrichten über die neue Omikron-Variante reagiert. Auch in Hongkong schloss der Hang Seng-Index gestern im Minus.
You have a new variant of COVID virus, which will increase the rate of infection. That will put back the pace of recovery globally for a few months.
Der Hongkonger Analyst Francis Lun sagte der Nachrichtenagentur AP, die neue Virusvariante werde die weltweite wirtschaftliche Erholung um Monate zurückwerfen.
Benjamin Eisel berichtete, und auch in Großbritannien sind inzwischen wohl 2 Fälle der neuen Variante aufgetaucht. Wie gehen andere Länder mit der Pandemie um? Der Blick in die Nachbarschaft kann helfen. In Österreich ist seit einiger Zeit klar, die Impfpflicht kommt. Zwar erst im Februar, dennoch hat die alleinige Ankündigung dazu geführt, dass die Quote der Impfung steil nach oben gegangen ist. Ein Erfolgsmodell also? Wolfgang Fichtel berichtet.
Österreich, das nicht so große 9 Millionen Einwohnerland, in dem der politische Konsens über alle politischen und gesellschaftlichen Lager hinweg lange Zeit sehr hoch gehalten wurde, reibt sich, verstört die Augen. Das Land ist gespalten. Hier die sehr laute, oft wütende Minderheit der Impfgegner, dort die Mehrheit der Impfbefürworter, die langsam nicht mehr wirklich stillhalten will.
Eigentlich habe ich geglaubt, da wird jeder, so wie ich, sie sofort impfen lassen und sofort laufen, damit die Freiheit einfach wieder gegeben ist.
Die Impfpflicht ist wahrscheinlich die Maßnahme, die am Schluss passieren muss, damit endlich alle aufwachen und auch wirklich impfen gehen. Deswegen grundsätzlich ein schwieriges Thema, aber wahrscheinlich in der momentanen Situation nicht anders möglich.
Es wird keine Impfpflicht geben. Das war lange auch von den politischen Verantwortlichen in der Alpenrepublik zu hören. Einige hatten die Corona-Pandemie im Sommer schon voreilig für beendet erklärt. Und jetzt doch Impfpflicht für alle? Die in der Schlange vor der Impfstation stehen, finden es gut. wenn auch zu spät.
Naja, ist jetzt offensichtlich notwendig, weil so wenig Menschen zur Impfung gegangen sind in Österreich. Und das basiert wahrscheinlich darauf, dass die Regierung das über viele Monate mit sich selbst beschäftigt war. Und ja, jetzt stehen wir da.
Alleingelassen fühlen sich vor allem Arbeitgeber, Beispiel Bäckermeister Martin Köck, der so lange auf seine Belegschaft eingeredet hat, bis endlich 90% geimpft waren. Wichtig, notwendig, sagt er, aber eigentlich nicht sein Job.
Das ist ja unvorstellbar, dass wir das Unternehmer den Druck erzeugen müssen, das Verständnis erzeugen müssen und nicht die staatlichen Einrichtungen. Das war für uns ganz ein böses Erwachen.
Inzwischen ist auch die Regierung aufgewacht. Das Gesetz wird vorbereitet. Verfassungsrechtliche Bedenken gibt es angesichts der Bedrohungslage durch Corona kaum mehr. Österreich ist sogar Vorreiter, europaweit. Zum 1. Februar nächsten Jahres will man soweit sein, wie der Vatikan, Turkmenistan, Tadschikistan, Indonesien und Mikronesien. Dort gibt es bereits eine Impfpflicht gegen Corona. Aber auch wenn es noch dauert, die Botschaft, dass die Impfpflicht kommt, sie wirkt in Österreich schon ansteckend.
Es sind echt viele Fragen, wenn man dann liest im Internet, wird einem einen Chip und. Das ist halt eben schon fragwürdig, aber es bleibt nichts über, weil es hat geheißen ab Februar.
Prinzipiell war ich eigentlich immer gegen eine Impfpflicht, aber ich habe auch irgendwie geglaubt, dass mehr Leute verstehen würden, wie wichtig es wäre, sich impfen zu lassen. Deswegen glaube ich schon mittlerweile, dass es eine notwendige Maßnahme ist.
Trotzdem wird mit hartnäckigen Verweigerern gerechnet. Trotz der Drohung mit sogenannten Verwaltungsstrafen. Möglich sind Summen zwischen 500 und 3.600 Euro. Martin Gruber-Riesack, Arbeitsrechtler an der Uni Wiener, kennt aber auch andere Hebel. Zugang zum Arbeitsplatz nur noch für Geimpfte und Genesene zum Beispiel.
Switcht man halt von 3G auf 2G und das führt dazu, dass Ungeimpften die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, wo sie in Kontakt mit anderen kommen, eben unmöglich wird. Das ist ein massiverer Eingriff natürlich als eine Verwaltungsstrafe, auch wenn sie empfindlich sein mag. Da schließt man letztendlich ungeimpfte Personen vom gesamten Arbeitsleben fast aus.
Noch sucht Österreich den Konsens. Aufmerksam, aber auch sehr erleichtert ist registriert worden, dass sich allein am Tag der großen Demonstration der Impfgegner in Wien mehr als doppelt so viele impfen ließen, als demonstriert haben.
Wolfgang Fichtel berichtete aus Österreich. Blick nach Frankfurt am Main. Kanzlerkandidat Olaf Scholz, Generalsekretär Lars Klingbeil und SPD-Chefin Saskia Esken. Ein Zeichen sollte ganz offensichtlich beim Bundeskongress der Jusos nach außen gesetzt werden. Die Parteispitze nimmt die Jugendorganisation ernst, die Motivation mutmaßlich nicht nur intrinsisch. Ganz klar, man wolle Werbung für den Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP machen. Dass das nicht so einfach werden könnte, das stand schon vorher fest, mutmaßte man. Kritik aus den Reihen der Jusos hatte es nämlich gegeben, unter anderem am designierten neuen Finanzminister Christian Lindner von den Liberalen. Bei aller Ernsthaftigkeit ging das heute so ganz ohne Augenzwinkern beim Besuch von Olaf Scholz nicht vonstatten. Ein wenig Humor war dann auch dabei, wie Frank Capellan beobachtet hat.
Es ist ein Bild, das schmunzeln lässt. Jessica Rosenthal überreicht Olaf Scholz eine riesige Juso-Fahne. Die solle er doch bitte im Kanzleramt an die Wand hängen. Am Nikolaus ist GroKo aus. Das hatte der SPD-Nachwuchs vor 2 Jahren noch skandiert. Damals wollten sie den Vizekanzler aus der Regierung treiben, als die SPD am Nikolaustag über die kriselnde Koalition mit der Union beriet. Kevin Kühnert war da noch Juso-Vorsitzender. Auch seine gestern im Amt bestätigte Nachfolgerin Rosenthal hielt Olaf Scholz in jenen Tagen kaum für kanzlerabel. Jetzt kommt alles anders. Scholz besucht die Jusos und erinnert freundlich, grinsend daran, dass auch er mal ein ganz Wilder war.
Es sind ja Fernsehbilder aufgetaucht, wie ich so ausgesehen habe und was ich so gesagt habe. Da habe ich mir gedacht, was denn das für einer? Aber egal, jedenfalls freue ich mich, hier zu sein.
Die Freude wird nur selten getrübt. Scholz plaudert mit Jessica Rosenthal über die im Koalitionsvertrag festgezurrten Erfolge. Die Juso-Chefin, mittlerweile auch Bundestagsabgeordnete, stärkt ihm den Rücken. Klar, die Schuldenbremse hätte sie gern weggehabt. Eine Steuerreform mit Umverteilung von oben nach unten hatte sie gefordert. Eine Bürgerversicherung steht schon ewig auf dem Wunschzettel, aber mehr, so die 29-Jährige ganz pragmatisch, war eben mit der FDP nicht drin.
Finden wir all das im Koalitionsvertrag? Da muss ich sagen, nee, finden wir nicht. Wir finden aber eine richtig, richtig große Menge davon im Koalitionsvertrag. Und deshalb sind wir alle zusammen der Meinung, dass das eine gute Grundlage ist, mit der wir arbeiten können.
Scholz hatte Jessica Rosenthal ins Verhandlungsteam geholt. In der AG Arbeit und Soziales wirkte sie mit. Kevin Kühnert bei Wohnen und Bauen. Der designierte Kanzler stellt die Sozialstaatsbeschlüsse im Koalitionsvertrag in den Vordergrund, nennt die geplante, wenngleich noch völlig offene Sicherung des Rentenniveaus. Zuallererst spricht er aber über den Mindestlohn 12 Euro ohne Ausnahme.
Wir haben es hingekriegt, dass 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger im nächsten Jahr eine Gehaltserhöhung bekommen. Ein ganz großer Moment. Kindergrundsicherung, Bürgergeld. Wir haben durchgesetzt, dass mehr Wohnungen gebaut werden sollen. Und damit das nicht ein Lippenbekenntnis bleibt, gibt es ein neues Ministerium.
Nur selten muss sich Scholz wirklich deutliche Kritik anhören, bei Migrationsfragen etwa. Marco Albers aus Hannover begrüßt zwar, dass Kettenduldungen abgeschafft werden sollen, dass Menschen bleiben dürfen, die schon Jahre in Deutschland leben.
Aber lieber Olaf, meine Stimmung kippt dann, wenn ich lese, dass sich die Ampel eine große Rückführungsoffensive vorgenommen hat. Ich finde das einfach nur scheiße. Ganz ehrlich, mehr Menschen abzuschieben als die Union, in welcher Welt ist das bitte ein Fortschritt?
Die Hamburgerin Felice Lohmann stößt sich an ihrer Ansicht nach zu schwammigen Beschlüssen beim Klimaschutz, dass der Kohleausstieg, so die Formulierung, idealerweise 2030 erfolgen soll. Das mag sie nicht hinnehmen und stellt Forderungen an die 49 Jusos unter den SPD-Bundestagsabgeordneten.
Deren Aufgabe ist es, darauf zu pochen, dass es diesen idealerweise ein auf jeden Fall wird.
Ungemach könnte es also geben beim Regieren. Keine Sanktionen beim Bezug des Bürgergeldes, fordert ein Redner. Abzüge für nicht kooperationswillige Hartz-IV-Empfänger aber stehen noch im Koalitionsvertrag. Gutes Teamspiel wünscht sich auch der Mann, der mit Angela Merkel immer so gut ausgekommen ist.
Es ist nicht wichtig, wer welches Ressort hat. Ich habe gar keins.
Olaf Scholz spricht vom Regieren auf Augenhöhe, Wildsau und Gurkentruppe. Solche gegenseitigen Beschimpfungen, wie es sie einst in schwarz-gelben Regierungsjahren gegeben hat, sollen sich unter seiner Führung nicht wiederholen.
Selbstverständlich müssen Dinge, die wir miteinander hinkriegen wollen, so sein, dass sie gelingen, weil alle das richtig machen. Die Annalena, der Robert, der Christian und all die anderen. Und ein bisschen darf ich jetzt als künftiger Kanzler dafür werben, dass wir diesen Blick entwickeln.
Da spricht schon ein wenig Sorge heraus, dass die Jusos in Berlin in Zukunft nicht ganz so ruhig bleiben könnten, wie sie es heute in Frankfurt waren.
Frank Capellan berichtete. Euphorie für die künftige Ampelkoalition, klares Nein bei der grünen Jugend. Angela Tesch.
Am Ende stimmt eine deutliche Mehrheit, 93% der Delegierten, dem Koalitionsvertrag zu. Doch zufrieden oder gar begeistert ist niemand beim Bundeskongress der Grünen Nachwuchsorganisation.
Eine sehr kluge Frau hat mal zu mir gesagt, dass man aus Scheiße Kompost machen muss. Dieses Gefühl hat mich ehrlicherweise in den letzten Tagen umgetrieben.
Nicht nur Pia Scholten ist enttäuscht. Bei allen sichtbaren Verbesserungen sei der Koalitionsvertrag nicht das, was gesellschaftlich notwendig ist, sagt auch Bundessprecher Timon Ginus.
Wir alle merken hier, Ampel-Euphorie gibt es bei uns nicht. Ob Menschen auf dem Land oder in Armut, ob Klimaschutz oder Verkehrswende, der Koalitionsvertrag geht all das nur unkonsequent und nicht genug an.
Es gäbe aber auch Chancen, Fenster für Verbesserung, sagt Ginus. Deshalb werben er und auch die zweite Bundessprecherin Sarah Lee Heinrich für Zustimmung zum Koalitionsvertrag.
Und diese Erfolge sind keine Kosmetik, denn die Abschaffung von 219a und dem Transsexuellengesetz bleiben ein wichtiger Schritt zur Selbstbestimmung. Der Mindestlohn wird das Leben von Millionen von Menschen verbessern. Und der massive Ausbau von erneuerbaren Energien sorgt dafür, dass wir schneller aufhören, unsere Zukunft in Kohlekraftwerken zu verheizen.
Auch bei Hartz IV, wo Fehlverhalten nicht länger sanktioniert werden soll, oder bei der Grundsicherung für Kinder und Jugendliche, sieht sie Fortschritte. Was fehle, seien deutlich höhere Regelsätze für Menschen, die am Existenzminimum leben müssen oder darunter. Das hätten die Grünen nicht geschafft. Heinrich spricht von einer politischen Niederlage. Dem stimmt auch die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, zu. Sie war gekommen, um Einblicke in die Koalitionsverhandlungen zu geben.
Es wurde immer da schwierig, wo es um ökonomische Fragen geht. Es wurde da schwierig, wo es wirklich um Lohngleichheit geht. Es wurde da schwierig, wo es um eigenständige Erwerbssicherung und Steuergerechtigkeit geht.
Für die jungen Grünen ist das Pariser Klimaziel wichtiger als die Einhaltung des Koalitionsvertrages. Die Zweifel sind nicht zu überhören, ob das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch zu erreichen ist.
Jetzt sagt Robert,
Der stellt sich dahin und sagt, 1,5 halten wir damit ein. Fridays for Future und andere sagen, na, wissen wir nicht. Zweifeln wir auch noch dran. Was machen wir denn, wenn das nicht reicht? Können wir dann nachverhandeln? Was machen wir denn, wenn die FDP nicht liefert? Wenn Christian Lindner und Volker Wissing und Co. einfach sagen, die Autobahn bauen wir trotzdem?
Die grüne Jugend werde jetzt nicht in Schockstarre fallen, heißt es. Man werde handeln. Sie setzen auf die neuen jungen Abgeordneten im Bundestag und auf Aktionen mit Bewegungen wie Fridays for Future und anderen Verbänden.
Lasst uns raus auf die Straßen gehen. Lasst uns vor Ort ansprechbar sein und der neuen Regierung auch Feuer unterm Hintern machen,
sagt Clara Sendelbach. Erst einmal können die 18.000 jungen Grünen, wie die gesamte grüne Basis, in einer Urabstimmung über den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP entscheiden.
Berichtet Angela Tesch. Den besten Texter des Musiktheaters hat der Schauspieler Lin-Manuel Miranda Stephen Sondheim genannt. Vor wenigen Tagen soll Sondheim noch mit Freunden Thanksgiving gefeiert haben. Nun ist er gestorben im stolzen Alter von 91 Jahren. Peter Mücke erinnert.
Stephen Sondheim hatte zeitlebens eine auf den ersten Blick etwas seltsame Leidenschaft für einen der kreativsten Theaterkomponisten und Songtexter, Kreuzworträtsel lösen. Für ihn war das ein vollkommen naheliegendes Hobby, denn es sei wie das Erschaffen von Kunst.
Order out of chaos, order out of chaos. That's why I like crossword puzzles.
Es geht darum, Ordnung im Chaos zu schaffen, deshalb liebe ich Kreuzworträtsel. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum Menschen Künstler sind. Die Welt war schon immer chaotisch, das Leben unberechenbar. Eine Form zu schaffen, das ist der Grund, warum Menschen Bilder malen, Fotos machen, Musik schreiben oder Geschichten erzählen. Sagt Sondheim in einem NPR-Interview. Am 22. März 1930, als Sohn wohlhabender jüdischer Eltern in New York geboren, gerät sein Leben schon mit 10 aus den Fugen. Als sich die Eltern scheiden lassen. 2 Jahre geht er in eine Militärakademie, eine Zeit, die ihn geprägt hat. Damals wurden auf diese Militärschulen gerne die Kinder von geschiedenen Eltern geschickt. Viele meiner Klassenkameraden waren Scheidungskinder. Mir hat das Leben gerettet. Nach der Scheidung war mein Leben ein einziges Chaos und die Schule hat mir Ordnung gegeben. Pünktlich sein, die Knöpfe an der Uniform polieren, Befehle bekommen, das war wunderbar. Das hat mir Struktur gegeben und psychologisch gesehen mein Leben gerettet. Mit der Jazz- und Popmusik der 40er Jahre hat er wenig am Hut. Musik ist für den jungen Sondheim vor allem die Musik aus Filmen und Shows. Schon als Jugendlicher macht er erste Kompositionsversuche. Prägend wird sein Studium am Williams College in Massachusetts und beim Komponisten Milton Babbitt. Mein erster Musikprofessor hat uns strenge Regeln über das Komponieren gelehrt. Das hat mich sofort angesprochen. Musik ist nicht rumsitzen und auf eine Inspiration warten. Eine Melodie muss man entwickeln und hart daran arbeiten und nicht nur am Klavier rumklimpern. Das ist eine sehr bewusste Art der Komposition und das habe ich dann bei Milton Babbitt weiterverfolgt. Babbitt, der zeitweise als Mathematikprofessor in Princeton lehrte und als einer der Pioniere der seriellen und elektronischen Musik gilt. Sondheim jedoch zieht es zum Broadway. Sein Durchbruch gelingt ihm Mitte der 50er Jahre, als er die Texte zu Leonard Bernsteins West Side Story schreibt.
I like to be in America, okay by me in America, everything free in America, for a small fee in America.
Well, I've always been somewhat critical.
Ich habe meine Arbeit von damals auch immer schon kritisch gesehen. Ich weiß, viele lieben das, aber es gibt Momente, die beschämen mich bis heute.
That embarrass me, that says Tony in tonight. Today the world was just an address. That sure sounds like he's been reading a lot to me.
Tony sagt in Tonight, the world was just an address. Das hört sich an, als wäre Tony sehr belesen, aber er ist ja ein Jugendlicher von der Straße. Der kommt nicht mit so einer fancy Phrase. Vielleicht klingt es ganz gut, aber wenn ich es höre, dann muss ich weggucken, bevor ich wieder zur Bühne schaue.
When I hear it, I just look away and then I look back up at the stage.
Die großen Auszeichnungen bekam Sondheim aber für seine Kompositionen, etwa den Oscar für die Filmmusik zu Dick Tracy.
Sooner or later you're gonna be by.
Oder den Pulitzer-Preis für das Musical Sunday in the Park with George, sein wohl bedeutendstes Werk. Jeweils 8-mal hat Sondheim zudem den Grammy und den Tony Award abgeräumt. Jetzt ist er im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Roxbury, Connecticut gestorben, nachdem er am Vortag noch mit Freunden Thanksgiving gefeiert hatte.
Peter Mücke berichtete. Wir kommen zum Sport. Fußball-Bundesliga. In Köln waren heute 50.000 Fans im Stadion, trotz der aktuellen Corona-Lage. Maximilian Rieger, wieso war das denn noch möglich?
Tja, weil das Gesundheitsamt gesagt hat, das Hygienekonzept ist tragfähig. Es dürfen auch nur Geimpfte und Genesene ins Stadion. Und kurzfristig hat die Stadt auch noch eine Maskenpflicht verhangen, die aber dann oft missachtet wurde. Grundsätzlich sind ausverkaufte Spiele in NRW auch noch erlaubt. Auf die Frage, warum das so ist, antwortet der gesundheitspolitische Sprecher der CDU in NRW, Peter Preuß.
Das kann ich Ihnen nicht beantworten, diese Frage, sondern das ist geprüft worden, das ist im Verordnungswege so gemacht worden. Und insofern ist unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit und der Angemessenheit der Maßnahme das eben auch möglich.
Das ganze Interview gleich um 19.10 Uhr. Sportlich ist der Tag für den 1. FC Köln sehr erfolgreich gelaufen. Die Kölner gewinnen das Derby gegen Mönchengladbach mit 4:1. Christian Schulze.
Der 1. FC Köln beendet seine Ergebniskrise mit einem fulminanten Derby-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. 1:0 die Führung in der 55. Minute durch Lubicic, danach die Gladbacher. Plötzlich besser drin in diesem Spiel, drängten auf den Ausgleich und erzielten ihn nach 74 Minuten durch Hofmann. Doch dann Doppelpatzer der Gladbacher, zunächst Neuhaus mit einem Fehlpass in die Füße von Uth, der mit dem 2:1. Dann kriegen die Gladbacher kurz darauf den Ball nicht weg. Duda ist zur Stelle, 3:1. Und Andersson besorgte in der 93. Minute den Endstand von 4:1 für Köln.
Neuer Tabellenführer ist zumindest im Moment Borussia Dortmund. Der BVB zieht durch ein 3:1 in Wolfsburg an den Bayern vorbei. Jörg Tegelhütter.
Die Bayern können kommen. Borussia Dortmund und Erling Haaland sind gerüstet für das Topspiel der Bundesliga nächste Woche gegen den deutschen Rekordmeister. 3 Tage nach dem ernüchternden Champions League aus in Lissabon gewinnt Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg verdientermaßen mit 3:1. Die frühe Führung der Gastgeber durch Weghorst drehten die Dortmunder durch die Treffer von Can per verwandelten Foulelfmeter, Malen und Erling Haaland. Der Norweger erzielte 9 Minuten nach seiner Einwechslung und nach 5-wöchiger Verletzungspause den entscheidenden Treffer zum 3:1. Die Bayern sollten also gewarnt sein.
Und die Bayern spielen jetzt gerade noch gegen Bielefeld. Hinter dem Duo klafft ein Loch, denn der Dritte, der SC Freiburg, verliert beim Aufsteiger Bochum 1:2. Jan Wochner.
Er hat es wieder getan. Miloš Pantovic ist Bochums Spezialist für Fernschusstore. Vor wenigen Wochen traf er aus mehr als 60 Metern. Heute aus mehr als 40 Metern. Sein irres Tor zum 2:1 war der Bochumer Siegtreffer gegen Freiburg. Nach torloser erster Hälfte drehte die Partie nach dem Seitenwechsel so richtig auf. Freiburg führte durch Lienhardt kurz nach der Pause 1:0. Bochum glich durch Polter aus. 8 Minuten vor dem Ende, dann der Auftritt des eingewechselten Pantovic. Freiburg verlor den Ball, der Torwart war weit aufgerückt. Pantovic schaltete schnell und schoss den Ball aus dem Mittelkreis mit dem ersten Kontakt ins Tor zum Sieg für den VfL Bochum.
Außerdem trennen sich Hertha BSC und Augsburg 1:1 und Fürth verliert 3:6 gegen Hoffenheim. In Östersund beginnt an diesem Wochenende der Biathlon-Weltcup und das erste Einzelrennen bringt gleich mal ein erfreuliches Ergebnis aus deutscher Sicht. Philipp Weiskirch.
Das Highlight des Tages in Östersund aus deutscher Sicht setzte Denise Herrmann und das im schweren Einzel. 20 Schuss, 19 Treffer, dazu eine solide Laufleistung, das machte am Ende Rang 3 für Herrmann, ein toller Einstieg in diesen Winter. Für eine Überraschung sorgte Anna Weidel, sie kam ohne Schießfehler durch und landete auf Rang 9, ihr bestes Weltcup-Ergebnis bislang. Im Einzel der Männer war Justus Strelo bester Deutscher, noch so eine Überraschung. In seinem erst dritten Weltcuprennen wurde er mit nur einem Schießfehler 13. Roman Rees wurde 14. Die anderen Deutschen schafften es nicht in die Top 30. Der Sieg ging an Sturla Holm Lagreid aus Norwegen bzw. an Marketa Davidova aus Tschechien, beide Weltmeister in dieser Disziplin.
Und Martin Thiel berichtet, dass es für die deutschen nordischen Kombinierer noch besser gelaufen ist.
3 deutsche Kombinierer auf dem Siegertreppchen, das gab es lange nicht mehr. Terence Weber gewinnt hauchdünn vor seinen Teamkameraden Erik Frenzel und Vinzenz Geiger. Waren alle 3 am Vortag ob ihrer schlechten Sprünge von der Schanze noch chancenlos, war heute alles anders. Mit 136,5 Metern sprang Terence Weber Tagesbestweite und ging als erster in den 10 Kilometer Langlauf. Olympiasieger Erik Frenzel und Vinzenz Geiger folgten mit nur 15 Sekunden Rückstand auf den Rängen 6 und 7. Aber bereits nach 3 Kilometern arbeiteten die 3 zusammen und dirigierten das Tempo. Am Ende setzte sich Terenz Weber im Zielspurt durch. Julian Schmidt auf Rang 5 rundete das deutsche Top-Ergebnis ab. Bemerkenswert, der Dominator des Winters und Sieger des Vortages, der Norweger Jarl Magnus Rieber, wurde bereits in der Qualifikation disqualifiziert. Es stimmte etwas nicht mit seinem Sprunganzug.
Informationen waren das von Martin Thiel.
Maximilian Rieger mit dem Sport, vielen Dank. Damit enden die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Daniel Heinrich. Schönen Abend, morgen einen schönen ersten Advent.